Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einer Frau, die seit mehr als 60 Jahren, kann man sagen, für eine Veränderung der Umstände kämpft. Als Soziologin, Philosophin hat Frigga Haug eine kaum noch zu überblickende Zahl an Schriften verfasst, an Büchern, Aufsätzen, Vorträgen, weit über ihre akademische Laufbahn hinaus. Frigga Haug ist jetzt 81 Jahre alt, publiziert weiterhin unermüdlich, reist weiter um die Welt, auch für ihr Lebensprojekt einen kritischen marxistischen Feminismus. Man muss echt Geduld haben, um einen Termin mit Frigga Haug auszumachen. Sie hat einfach zu viele Verpflichtungen. Wir haben es geschafft, sie jetzt in Berlin abgefangen. Willkommen zu den Zwischentönen, Frigga Haug.
Guten Tag.
Selbstveränderung und Veränderung der Umstände. So heißt ihr jüngstes Buch, im letzten Jahr erschienen. Und der Titel spielt an auf einen, wie Sie sagen, lebensverändernden Satz, den Sie bei den Feuerbach-Thesen von Karl Marx gefunden haben. Ich habe ihn mal rausgesucht. Er geht so: Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Warum, Frigga Haug, hat dieser Satz anscheinend so eingeschlagen bei Ihnen?
Das ist rückblickend eine wirklich sehr merkwürdige Erfahrung, weil als ich den das erste Mal las, die Feuerbach-Thesen sind nur anderthalb Seiten lang, dachte ich, es ist ein kurzer Text, den kann ich schnell lesen und verstehen, sagten sie mir gar nichts. Und dieser Satz auch gar nichts. Weder Selbstveränderung noch Veränderung der Umstände. Und nur revolutionäre Praxis, das wusste ich schon, was das ist. Und ich hatte nicht die Idee, dass ich mich in revolutionäre Praxis verstricken wollte. Das war mir zu blutig, zu umstürzlerisch. Ich war ja erst 20 Jahre alt, als ich den las. Dann fiel der in Vergessenheit. Die Feuerbach-Thesen spielen eigentlich keine Rolle, wenn man studiert. Es gibt dort keinen Marx, jedenfalls nicht in den 50er Jahren und jetzt vielleicht noch weniger. Und irgendwann später tauchte er wieder auf und ich las ihn ein zweites Mal. Da war schon eine ganze Weile von mir etwas, was Sie vorne nicht erwähnt haben, das Psychologiestudium an erste Stelle getreten und ich war Assistentin am Psychologischen Institut geworden. Also das ist mein eigentliches Hauptfach dann gewesen. Ich bin Sozialpsychologin, war Psychologin und Soziologie kombiniert. Und hatte mich vor allen Dingen in dieser ganzen Zeit, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, die auszuholen, mit dem Problem befasst, warum eigentlich Frauen freiwillig sich in ein Leben begeben, was ihnen Unglück macht. Das kann man auch nicht so einfach sagen. Das braucht wiederum eine längere Geschichte vorweg. Vielleicht fange ich ganz andersrum an, diesen Satz zu erzählen. Oder gleich in der Mitte. Egal.
Wie Sie möchten, Frau Haug. Also sozusagen dieser Satz hat Sie praktisch schon bei der Arbeit für die Frauenforschung, die Sie auch mitgegründet haben, kann man ja sagen, die akademische, hat dieser Satz Sie begleitet sozusagen, dass hier eine revolutionäre Praxis nötig ist?
Ja, bis der Satz so in alle Poren dringt und einen auffordert, wirklich sich zu bewegen, das dauert viel, viel länger. Denn ich habe ja nicht mit Frauenforschung angefangen, sondern ich bin die zweite Tochter einer Kriegerwitwe mit 4 Kindern, 2 Jungs, 2 Mädchen. Die waren für sie gleich. Und ihr Projekt war, alle 4 Kinder sollen studieren. Und zwar in Berlin, da war sie her. Wir lebten auf dem Land im Ruhrgebiet. Alle sollen studieren. Und als ich zu der Universität kam, sagte sie, mach es, du wirst jetzt viele erwachsene Männer treffen und die, behandle sie wie deine Brüder. Das war ungefähr meine Vorstellung. Die Menschen sind gleich und Frauen sind genau wie Männer.
Frau Haug, dieser Satz mit der Selbstveränderung, Veränderung der Umstände, ich merke schon, wird uns, glaube ich, durch die ganze Sendung begleiten, durch unser ganzes Gespräch.
Wie durch mein Leben, ja.
Ich möchte nochmal auf dieses Buch als Buch kommen. Man kann nämlich diesen Band, den der letztes Jahr erschienen ist, wirklich als eine Art geistige Autobiografie nennen. Sie haben selbst ein, ja, ich würde sogar sagen, Experiment in eigener intellektueller Sache gemacht, all die Themen ihres Lebens mit den zugehörigen Büchern, Veröffentlichungen versammelt, um sich gruppiert und nochmal überprüft, sozusagen, was habe ich damals gedacht, gesagt, geschrieben, hat das noch Bestand? War das der Plan, so eine Art Bilanz zu ziehen von einem halben Jahrhundert Nachdenken und auch einem halben Jahrhundert Autorschaft?
Das war nicht eigentlich ein Plan, sondern das stieß mir zu, als ich die sichtete. Ich wurde sehr krank und ich sichtete, was habe ich eigentlich geschrieben und gemacht und was soll davon bleiben und sollte ich eigentlich mal ein Sammelband von allen möglichen überall vorhandenen Veröffentlichungen zusammenstellen, wie das jetzt alle machen. Übrigens, fast alle Frauen aus der Frauenbewegung schreiben jetzt nochmal erneut ihre Gesamtleben und Gedanken. Sollte ich das auch machen? Und dann sah ich in diesen Büchern, in diesen verschiedenen Texten, die kreisten tatsächlich, ein Teil rang mit der Frage Selbstveränderung. Muss ich mich ändern, mein Leben ändern? Was soll ich tun? Ich sitze mit einem Kind auf dem Land. Aber ich war doch Studentin und wollte die Welt verändern. Ich war im Konvent, im Studentenparlament. Ich habe studiert wie verrückt. Ich habe eine Riesendissertation begonnen von Aristoteles bis zu den Russischen, zu Botniks, auch noch Russisch lernen dazwischen. Das dauerte endlos 11 Semester und ich hatte es immer noch nicht geschafft. Und dann bekam ich ein Kind und dann war plötzlich alles aus. Jemand musste Geld verdienen, es ging nicht mehr mit Flaschenpfand und oder Jobs ab und an oder so. Also muss irgendetwas passieren. Was passiert in solchen Fällen? Wir haben uns überlegt, einer geht antwortet auf die Frage, die Ausschreibung vom Westdeutschen Rundfunk auf eine Redakteursstelle. Und dann kriegen wir das und wir überlegen, wer das macht. Und dann haben wir genügend Geld und können weiterleben wie bislang mit Kind. Aber dann, das war natürlich ganz klarer Fall, dass wer nimmt die Stelle? Er natürlich, weil ich hatte ja das Kind. Jemand muss bei dem Kind bleiben. Ich hätte es nie aus der Hand gegeben. Auch nicht getraut, dass er es ordentlich hütet. Also bleib ich bei dem Kind auf dem Land. Er war im Sender. Alle sagten zu mir, du musst dich ändern, du musst dein Leben verändern. Das ist ja grauenvoll. Ich wurde immer melancholischer, immer elender. Ich las Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Selbst mitleidig saß ich dort und war nicht heimisch im Sendermilieu, nicht mit den Whiskys schon am Morgen. Und
war das damals so, ja.
Und wie aber ändert man sich? Und dann dachte ich auch, ich muss zurück in die Berliner Kultur. Ich muss zurück ins Studentenleben. Und dann werde ich wissen, wie ich mich ändere. Aber dummerweise, als ich in Berlin wieder ankam, war mein Selbstbewusstsein gleich null. Und das Klima war nicht mehr da. Und ich konnte nicht überall eingreifen und Reden halten gegen die Amerikaner in Vietnam und vor 1000 Studenten und auftreten. Sondern ich hatte ein kleines Baby und ich war jemand anders. Und alle kamen zu mir und sagten, du brauchst jetzt nicht einen anderen Mann, du musst selber etwas tun. Und ich wusste nicht, wie man sich selbst verändert, einfach so.
Wie sich dieses Leben und Ihr Werk gemeinsam miteinander aufbauen, da haben wir jetzt schon einen kleinen Eindruck erhalten von Ihnen, Frigga Haug, und wie das sich miteinander verschränkt, davon wollen wir auch hören in diesen nächsten 90 Minuten, aber auch Musik, die Sie sich für unsere Sendung ausgesucht haben. Es wird eine Mischung aus großer Klassik und kämpferischem Liedgut sein. Wir beginnen mit Johann Sebastian Bach, dem Preludio seiner Partita Nummer 3 in E-Dur, gespielt von Hilary Hahn. Was bedeutet Ihnen, Frigga Haug, denn diese Musik?
diese Musik von Bach ist für mich überhaupt nicht verbunden. Ich fange mal negativ an, hauptsächlich mit Kirche, weil ich war Atheistin und Kirche bedeutete mir nichts. Und auch nicht eigentlich mit Chorälen, obwohl wir jeden Morgen einen Choral hörten, jeden Morgen, weil es ist wie eine Dusche ins Leben. Also man geht da durch und ist gereinigt und kann jetzt plötzlich anfangen zu arbeiten und zu denken und zu leben. Und ich finde, die Bachsche Musik ist für mich die militanteste, die ich eigentlich kenne, außer Eisler später, aber Bachs ungeheuerlich. Und dann jeweils immer was Neues, immer anderes. Und man kann das anders zusammensetzen und man kann es auch immer wieder hören. Es wird nicht langweilig und plötzlich ist es wie eine Drehorgel oder so, sondern jeden Tag kann man morgens anfangen mit Bach und das tue ich, wenn ich kann.
Die Dusche mit dem Choral, die heben wir uns auf für den Schluss unserer Sendung. Aber jetzt erstmal die Partita Nummer 3 in E-Dur, gespielt von Hilary Hahn. Hilary Hahn interpretierte Johann Sebastian Bachs Partita Nummer 3 in E-Dur. Wir haben den Anfang des Stückes für die Philosophin, Psychologin und Soziologin Frigga Haug gespielt. Sie ist heute unser Gast hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. 1937 sind Sie geboren, Frau Haug, in Mülheim an der Ruhr zur Welt gekommen. Sie haben vorhin schon einige biografische Tupfer gesetzt. Gehen wir noch mal einen Schritt ganz an den Anfang zurück. 1937, Ruhrgebiet, da ahnt man schon, dass das nicht lange eine friedliche Kindheit gewesen sein kann. Oder waren Sie, als die Bomben vom Himmel fielen, gar nicht mehr in der Gegend?
Doch, doch. Ja? Aber wirklich in einem Ausnahmestück, als die Bomben über Düsseldorf fielen, das war wie ein Feuerwerk. Unglaublich. Wir gingen raus und sahen die am Himmel, aber in unserem Dorf, ich wohnte auf dem Land, ist nur eine einzige Bombe eingeschlagen. Mhm. Aber dennoch mussten wir jede Nacht, wenn die Sirenen heulten, raste. Meine Mutter packte das kleine Baby, meinen kleinsten Bruder, in den Wagen, wo sie auch alle ihre besonderen Schätze drin hatte. Und die anderen drei Kinder nahmen sich an der Hand und wir mussten über ein Stoppelfeld rasen in einen Bunker, wo das ganze Dorf sich versammelte. Der hätte nichts gebracht, aber für uns war das eine Kreuzung zwischen Schrecken und Abenteuer eigentlich nachts.
Sie waren dann so 4, 5 Jahre alt, ne? Wann ging es los mit den Bombenangriffen? Von 1942, 43?
Ich war 4.
Ihre Eltern waren beides Akademiker. Mhm. Waren aus welcher Richtung? Was waren die?
Sie haben beide in Berlin an der Humboldt-Universität Volkswirtschaft studiert und Publizistik bei Dovifat, den es noch gab, als ich an die Uni kam.
Aber Sie waren auch, liest man zumindest, Mitglied im Nationalsozialistischen Studentenbund Ihrer Eltern. Und ja, da würde Ihr hochnordischer Vorname Frigga herrühren, mit dem Sie länger gehadert hätten, haben Sie mal an einer Stelle in einer Schrift gesagt.
Unikal, nicht? Alle vier Kinder, meine Eltern waren Nazis, mein Vater war vorgesehen bei Tengelmann, leitender Angestellter, nach dem Studium. Meine Mutter natürlich kriegte gar keine Stelle, hatte ebenfalls ihr Diplom gemacht, aber sie wurde Mutter und schenkte dem Führer 4 Kinder. Und so war das auch gedacht und angeordnet. Und in meiner Schulzeit gab es 3 Friggers in meiner Klasse, aber später niemals. Und ich war sehr stolz und sagte, es ist eine germanische Göttin, und zwar die oberste, und war mindestens bis 8 oder 10 Jahre ganz stolz. Und dann fiel mir plötzlich auf, dass es ganz furchtbar ist, sondern dass man auf diese Weise sieht, dass ich Kinder von überzeugten Nationalsozialisten war.
Ihr Vater ist bei Stalingrad gefallen. Sie hatten noch 3 Geschwister. Wie kam denn die Familie, Ihre Mutter, mit Ihnen durch die schlimme Zeit dann nach 45?
Wir kamen nach Mülheim Ruhr, weil da Tengelmann war. Und dieses wunderschöne Haus, das wir bekommen hätten, war noch nicht fertig. Und wir kamen also aufs Land in ein übergangsaltes Bauernhaus. In diesem blieben wir, weil nachdem mein Vater fiel, bis mitten in mein Studium, als es abbrannte, waren wir immer noch auf dem Land. Und sie versuchte, die Kinder durchzubringen. Sie hat als Reisevertreterin, das bedeutete für uns, also sie stellte in irgendwelchen Läden Knöpfe vor, weil die ihr Bruder produzierte. Und für meinen Großvater, den Vater meines Vaters, der hatte lauter lustige Fabriken für Kekschen und für Kosmetik, bot sie diese Sachen an, und sie war immer unterwegs und wir waren unter uns. Meine Schwester, die Ältere, erzog die anderen 3. Und ich erinnere, dass natürlich, dass wir Hunger hatten und dass es wenig zu essen gab, aber es gab Bauern auf dem Land, und die bedauerten, die war 28, als mein Vater fiel mit 4 Kindern, dass eine so junge Frau eigentlich nichts hatte, und wir haben immer Milch bekommen beim Bauern und mussten die holen, über die Felder rennend, wo Gänse ihre Hälse streckten. Ängstlich rasten wir rum, aber jeder von uns durfte hintereinander erwachsen werden und nach Milch vom Bauern holen. Und dann bekamen wir natürlich in der Schule Schulspeisung, und alle Kriegerkinder bekamen eine extra Päckchen, wo man Linsen bekam oder Ähnliches.
Sie gingen in den 50er Jahren dann auf ein Mädchengymnasium.
Ja.
Was waren Sie denn für ein Kind, für eine Schülerin vielleicht, auch für einen Teenager? Wofür haben Sie sich interessiert? Kamen damals schon die Bücher, die Politik, die Veränderung der Umstände, eine bessere Welt? Kam das damals schon in Ihren Blick? Oder müssen wir eher so 50er-Jahre-Klischees bemühen? Sie haben gern Radio gehört, haben Petticoats getragen und für Peter Kraus geschwärmt, kaum, ne?
Nein, nein, so kann es ja nicht gehen. Wir wohnten auf dem Land, wie schon gesagt, das ist sehr entscheidend. Das bedeutet nämlich, dass ich eine Fahrschülerin war. Ich musste in die nächste Stadt, um überhaupt auf ein Gymnasium zu gehen. Und es gab nur ein Mädchengymnasium für Mädchen und eins für Jungs extra. Indem ich aber Fahrschülerin war, war ich etwas ganz Besonderes. Ich durfte zu spät in die Schule kommen. Und ich musste danach immer noch 2 Stunden irgendwie verbringen, weil bis der nächste Zug fuhr, und war gänzlich angestrengt zum einen. Aber zum anderen, wie kann man denn das sagen? Das war sowas wie eine privilegierte Außenseiterposition, die setzte sich fort. Wir waren nämlich natürlich alle Atheisten, aber die Schülerinnen nicht die anderen. Und ich war die Einzige, die im Religionsunterricht nicht mitmachen durfte. Ich war draußen und ging am Schulhof spazieren, während die anderen Verse lernen mussten. Das war gleichzeitig beneidenswert und gleichzeitig auch unheimlich toll. Die mussten lernen und ich konnte spazieren gehen. Ich wurde sofort zur Klassensprecherin gewählt, schon gleich in der ersten Stunde. Fand das auch, dass ich das jetzt in die Hand nehme und wir jetzt irgendetwas ändern. Wir wollen sofort etwas ändern. Aber leider wurde ich krank und bekam Ruhe. Wir haben alle Krankheiten bekommen, weil das ja eine Hungerzeit auch war. Tuberkulose und all sowas. Und ich bekam Ruhe und musste 6 Wochen aus der Schule aussteigen, und sofort in dieser Zeit hat meine Lehrerin jemand anders als Klassensprecherin wählen lassen, und ich war weg vom Fenster und wütend. Infolgedessen habe ich das Wichtigste für mich eigentlich in meiner Schulzeit gefunden, dass ich erstens widerständig sein sollte, weil die wahrscheinlich falsche Dinge tun und ich die nicht richtig durchschaue, und als zweites, dass ich versuchen muss, so arbeitssparsam wie möglich da durchzugehen. Ich sollte aufpassen, dass meine Noten nie unter 3 fielen, da muss ich gar nichts tun und kann einfach so durchrutschen, bis auf Mathe. Ich war absolut ein Mathe-Ass und insofern konnte man
Aber ich muss noch mal rückfragen, Frigga Haug, mit dem Atheismus. Das sagen Sie so, ja, wir waren alle Atheisten. War das sozusagen noch das Nazi-Erbe Ihrer Eltern?
Ja.
Also, ne, Kirche,
nicht ganz.
Man glaubt an den Führer, aber nicht an nicht Christus. War das so?
Diese Erziehung? Die waren alle, das hieß auch nicht Atheisten, sondern die hießen gottgläubig, komischerweise. Mhm. Das habe ich nie verstanden, warum das so hieß. Aber das war es nicht allein, sondern in der Linie, meine Mutter hat uns ja erzogen, falls überhaupt, in der Linie, also meiner Mutter ist der Vater und der Großvater war Wanderschauspieler und hat die Freie Volksbühne in Berlin mitgegründet und selbstverständlich waren alle seine Kinder nicht getauft. Mhm. Und sie hatten 9 oder sowas. Und er zog mit denen als Wanderschauspieler durch die Lande. Und die Bevölkerung in den Dörfern gaben denen nichts zu essen, wenn die nicht getauft waren. Und so ließ er die Kinder taufen, aber er zog sie dagegen. Und seine Söhne wiederum, welches mein Großvater ist, sind alle nicht getauft. Mhm. Und infolgedessen ist das eine Linie, die sich mit der Nazi-Linie gepaart hat.
1957, da durften Sie ohne Probleme nach Berlin verduften, kann man sagen, weil Ihre Mutter hatte dort studiert und auch Ihr Vater, ne, und hat das befürwortet. Ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, dass man vom kleinen Dorf plötzlich nach Berlin geht, kommt. Was wollten Sie eigentlich studieren? Was hatten Sie im Sinn? Mit welchen Gedanken ist Frigga Haug?
Also ich wollte unbedingt Geschichte und Englisch studieren.
Geschichte und Englisch.
Geschichte und Englisch. Geschichte interessierte mich am allermeisten, wie alles so geworden ist in der Gesellschaft und mit den Menschen und was sie gemacht haben. Wir hatten auch eine fantastische Geschichtslehrerin, übrigens eine Napola-Lehrerin. Die sind alle noch unsere Lehrer gewesen, die innerhalb des Faschismus schon Lehrende waren. Aber sie war fantastisch, sie brachte uns die Geschichte nah und ich wollte da drin leben und dies studieren. Geschichte hatte Numerus Clausus, kriegte ich nicht. Englisch hatte sowieso ein Numerus Clausus, das fand ich viel mehr als Sprache leicht. Und ich wollte ja etwas tun, wo ich nicht so sehr viel arbeiten muss, weil ich Arbeiten für mich eigentlich eher abgelehnt habe und das Abtrocknen und Geschirr abwaschen und aufräumen und putzen und sowas, das habe ich immer versucht zu vermeiden. Und also habe ich dementsprechend meine Schule organisiert. Ich bin auch prima da durchgekommen. Aber für meine Mutter war selbstverständlich, dass wir jetzt studieren und zwar in Berlin, weil sie in Berlin studiert hat. Und da war auch noch ihr Elternhaus, also meine Großeltern waren dort. Also Berlin.
Was da alles passierte, davon hören wir im zweiten Teil der Zwischentöne, Frigga Haug, im Anschluss an die Nachrichten, die jetzt gleich folgen. Wir haben noch Zeit für ein Hanns Eisler Bertolt Brecht Lied, das Sie sich ausgesucht haben, von der belebenden Wirkung des Geldes, heißt es. Über Brecht wird vielleicht noch speziell zu reden sein mit Ihnen, Frigga Haug. Wir werden auch später 2 weitere Eisler Lieder hören. Warum, was hat es mit diesem jetzt, mit dem belebenden Wirkung des Geldes Lied auf sich?
Das hat ganz was mit Berlin zu tun, weil Berlin für uns, die Universität war für mich die absolute Freiheit. Ich habe nichts mehr gegessen, weil wir sowieso ja auch kein Geld hatten. Ich bekam Mensa, Sozialessen und Miete durch Babysitting bei den Amerikanern und viel mehr brauchte ich eigentlich nicht. So, Berlin aber war die absolute Freiheit. Ich musste nichts mehr tun, mein Leben nicht mehr so organisieren wie zu Hause, auf nichts achten. Das war wunderbar. Aber Berlin war für uns auch das Paradies. Wir hatten zwar kein Geld, alle, die dort studierten, nicht eigentlich, glaube ich im Nachhinein. Aber Berlin war eine geteilte Stadt, ganz furchtbar eng auf der einen Seite, aber da hatte ich vorher die Freiheit auf dem Land gehabt und begrenzt. Und dann konnten wir als Westbewohner in den Osten. Da musste man zwar durch Kontrollen raus, aber ich muss das sagen, in den Osten konnte man Bücher und Schallplatten kaufen in riesigen Mengen für fast nichts. Und in Berlin lernte ich den Eisler-Interpreten und Sänger Hanns Hodeck kennen. Und der ging auch in den Osten, um dort Eisler vorzusingen. Und wir alle gingen in die Läden und kauften diese großen blauen Bände Marx und Engels in riesigen Bergen. Und dann sagten die Leute zu ihm, für sowas gibt er das schöne Westgeld aus.
Geld auf dieser Erden. Und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt. Und sie kann sehr gastlich werden, plötzlich durch des Gelds Gewalt. Eben war noch alles voll Beschwerden, jetzt ist alles golden überhaucht. Was gefroren hat, das sonn sich, jeder hat das, was er braucht. Wo sich färbt der Horizont sich, blicket hinan, der Schornstein raucht. Ja, da schaut sich alles gleich ganz anders an. Voller schlägt das Herz, der Blick wird weiter.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute die Philosophin Frigga Haug. Und diese Variation des Deutschlandlieds hat sie sich gewünscht. Die Kinderhymne von Hans Eisler, hier gesungen von Wolf Biermann.
Bertolt Brecht, Kinderhymne. Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land.
Dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin,
sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das
Sie haben die Zwischentöne im Deutschlandfunk eingeschaltet. Musik und Fragen zur Person, die heute an Frigga Haug gehen, die Philosophin, Soziologin, Psychologin. Sie hat sich auch dieses Lied ausgesucht, die Kinderhymne von Hans Eisler in der Interpretation von Wolf Biermann. Sie haben uns vorhin schon diese Hans-Eisler-Liebe ein wenig erklärt und wie Sie diese Platten in Ost-Berlin der frühen 60er Jahre gekauft haben. Warum gefällt Ihnen denn diese Hymne so gut, Frigga Haug?
Die antwortet für mich auf drei ganz furchtbar schwierige Fragen. Als wir aus dem Faschismus auftauchten und herauswuchsen und in die Universitäten gingen, spielten selbstverständlich das Nationale für uns überhaupt keine Rolle. Ohne dass wir uns damit weiter beschäftigt hatten, war klar, wir waren Weltbürger und Sozialisten und wir wollten die Welt verändern und nicht irgendetwas in unserem Land. Man kann nicht sagen, dass wir etwa antideutsch waren, wie jetzt die aufrührerischen Studenten sind, sondern es bedeutete uns nichts. Was natürlich auch eine Behinderung ist, dass man seine Vergangenheit nicht wirklich erarbeitet, wenn man das Verhältnis zum Nationalen nicht überprüft. Und für mich gab es ein schreckliches Erlebnis. Längst war ich aus der Universität heraus, aus dem Assistentenzeit heraus und bekam nirgendwo eine Stelle. Ich war habilitiert, promoviert, habilitiert, diplomiert. Ich bekam keine Stelle, denn ich war längst Marxistin und hatte eine riesige Literaturliste. 35 Titel waren da schon drauf. Und es waren mir die Wege in die Universität zugesperrt, weil zwar wurden noch neue Stellen ausgeschrieben, aber jemand, der schon etwas älter ist und dann so dominant auftritt und so bekannt ist, wie ich zu der Zeit war, wollte eigentlich keine Universität nehmen. Also musste ich in die Welt, was natürlich nicht nur ein Pech ist, sondern auch ein Glück. Ich bekam Gastprofessuren überall hin, weil ich vieles getan hatte und veröffentlicht, was in der Welt bekannt wurde. Davon sprechen wir sicher noch später. Und ich bekam also Gastprofessoren und eine davon ging nach Kanada. Australien war auch dabei, Dänemark und Österreich und so weiter, die nahen, die fernen USA. Aber Kanada, ich wusste nicht genau, wie es sein würde. Sie wollten Erinnerungsarbeit, ich wollte mit ihnen über Angst von Frauen arbeiten. Und der Hörsaal war ganz voll und ich war ganz glücklich, kam richtig mutig und stark da rein. Und hatte gerade drei Worte gesagt, da meldet sich einer und sagt, in einer Gruppe, die waren so in Pulks, in vielen Farben übrigens, das gefiel mir sehr, von allen, also indianische, schwarze, weiße, gelbe, alle waren gleichzeitig da drin und studierten ganz anders als in Deutschland, wo überall eigentlich nur unseresgleichen, nämlich weiß und so weiter, war. Und die meldet sich erst und sagt, Sie kommen aus Deutschland, wieso wagen Sie es, zu uns zu kommen? Und ich verstand es nicht. Die sprechen dann auch Englisch mit mir, nicht wahr? Da muss ich immer noch einmal für mich übersetzen. Sie hat es richtig übersetzt, wieso wagen Sie es? Und ich sagte, was meinst du in Englisch, duzt man sich, was meinst du damit? Und sagt sie, Deutschland ist ein faschistisches Land. Und die anderen nickten und sagten, wir wollen keine Faschisten in unserer Universität. Und ich war vollkommen eine der wenigen Male, wo ich gar nicht wusste, was ich dazu sagen sollte und versuchte ihnen zu sagen, dass aber doch wir 1937 geboren nicht Faschisten sein können. Als der Krieg zu Ende war, war ich 8, das ist unmöglich und ich habe inzwischen was anderes gemacht und ich will mit euch das und das und das machen. Daraufhin meldete sich die zweite und sagte, wie viele Schwarze sind in ihrer Universität?
Gemeine Frage, ja.
Und ich sagte, keine, selbstverständlich. Und sagte, und hat sie das nicht gewundert? Ich sagte, nein, an unserer Universität sind nur Weiße eigentlich, und blickte um mich und hatte all diese verschiedenen Farben und merkte, dass es so überhaupt nicht geht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und es war ein wunderbares Seminar und später ging alles gut. Aber es erschütterte mich, dass ich dachte, ich muss ein Verhältnis zu diesem Land haben, aus dem ich komme, denn ich kann ja nicht behaupten, ich bin Weltbürgerin, wie ich mich fühlte, und ich bin Psychologin, Marxistin, Soziologin. Ich möchte mit euch die Welt verändern. Das genügt hier offenbar nicht, denn die kommen aus verschiedenen Nationen. Und dann kriegte ich dieses Hordeck-Sang, dieses Lied auch. Biermann habe ich auch damit schon gehört. Ja. Und dachte, das ist es genau. Genau das ist das, was ich eigentlich gespürt, aber nicht gedacht habe. Nämlich, wenn die anderen ihre Länder lieben, sind sie nicht einfach Nationalisten und wir sind eins drüber, weil schon Weltbürger, sondern wir müssen sehen, dass unsere Nation so ist, dass man sie lieben kann und dass die anderen sich nicht erschrecken wie die Kanadier und nicht sagen, ihr seid ja Faschisten oder ihr seid weißbürgerlich und dominant und so. Sondern wir müssen etwas tun, dass unser Land ist ein Land, das man lieben kann und andere auch und die anderen als solche nicht verachten, weil sie ihre Nation mit sich herumtragen und denken, die sind niedriger, höher. Und man merkt, wenn man dieses denkt, ich habe das wirklich doch auch gedacht, mit niedrigeren und vielleicht höheren und so weiter. Und dann stellte ich auch fest, ich dachte auch so über Arme und über Reiche und eine Welt von Vorurteilen in mir, die nicht geprüft waren. Und dieses Lied hat mir wirklich die Augen geöffnet in die Richtung, ich muss noch viel energischer daran arbeiten, die Umstände, unter denen wir leben, das Land, in dem wir leben, die Lernbedingungen in meinem Fach jetzt für die Studierenden zu verbessern, ihnen die Möglichkeiten geben, auch forschend tätig zu sein und so weiter.
Gehen wir jetzt wieder zu den Umständen der Frigga Hauck. Wir waren vorhin bei ihren ersten Jahren in Berlin, die sie als große Freiheit beschrieben haben, an der Universität, man studierte, man diskutierte. Und dann heißt es in ihrem Buch an einer Stelle lapidar, irgendwann heiratete ich einen Studenten. Und zwar jetzt nicht so aus romantischen Gründen, das stand zumindest nicht da, sondern eher aus Freiheitsgründen. Man musste verheiratet sein, um auch wieder freiheitliche Dinge tun zu können.
Ja, genau. Wir hatten ja wenig Geld, alle, die wir studierten. Und man musste zum Beispiel, wenn man doch irgendwo Ferien machen wollte und irgendwohin, zum Beispiel mit so einer billigen Neckermann-Reise irgendwohin, man musste verheiratet sein, sonst kriegte man keine Übernachtung oder nur in zwei Zimmern. Und das hätte das Doppelte gekostet.
Es gab den Kuppelei-Paragraphen, unverheiratete Paare, ne? So, durften nicht übernachten.
Ja, aber das Gleiche galt natürlich auch für die Zimmer. Ich als Studentin hatte ich, wie heißen die nochmal, Zimmerwirtinnen, die streng darauf achteten, keinen Männerbesuch. Nachts sowieso nicht, aber auch tags nicht, weil dann würde der die Toilette mit benutzen, das geht auch nicht. Kurz, es war alles außerordentlich streng und eng geregelt. Und wenn man irgendetwas zusammen unternehmen wollte und nicht ganz reich war, musste man verheiratet sein. Dann ging wenigstens halbwegs das, was die Bürger sich gönnten.
Woraus dann aber doch die handfeste Lebenskrise erwuchs aus diesem Freiheitsmoment, das haben Sie vorhin schon beschrieben. Denn gerade als Sie dabei waren zu promovieren, wurden Sie schwanger, bekamen eine Tochter, zogen aufs Land. Vom Flaschenpfand konnte man nicht mehr leben, wie Sie schreiben. Und dann haben Sie eben auch jetzt schon von Ihrem damaligen Mann gesagt, er ging zum Rundfunk. Sie saßen auf dem Dorf in der Nähe von Köln und dachten, ja, was ist denn jetzt hier los? Wie haben Sie denn es geschafft, Frigga Haug, und auch die Kraft gehabt, zu dieser Zeit, nach 2 Jahren, glaube ich, Ihre Tochter zu packen und wieder ab nach Berlin? Den Kerl haben Sie sitzen lassen, Ihren Mann. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Wie haben Sie das fertiggebracht?
Das ist, glaube ich, sehr einfach. Das war für mich ein solcher Schrecken, plötzlich die ganze Kultur des Aufbruchs, des Berliner Lebens, der alternativen Diskussionen, auch Theater und eben und Bücher und Diskussionen und nachts tanzen gehen und was immer dort alles möglich war. Und wir waren ja alle im sozialistischen Studentenbund und wir glaubten, dass wir die Welt verändern könnten. Wir glaubten, das ginge. Und auch die Universität natürlich verändern könnten. Und mitten da draus plötzlich auf dem Dorf zu sein mit nichts und festzustellen, eigentlich bin ich allein gar nichts. Ich bin ja das gewesen, was die Kultur von Berlin war und was das Studentenleben war. Und ohne es kann ich alleine nichts. Und dann habe ich mich eben vergraben in Prousts Suche nach der verlorenen Zeit, weil ich die Zeit auch für verloren hielt, und auf das Kind geworfen. Und das Kind war kerngesund. Und das bedeutet, ein Baby, was kerngesund ist, schläft irgendwie 16 Stunden und braucht mich nicht. Es brauchte mich nicht. Natürlich immer zwischendurch, alle 4 Stunden etwas zu essen. Und dann lachte es und dann schlief es wieder. Und das ging auch nicht. Und es wurde immer schrecklicher. Und ich kam auf die Idee, dass es der beste Weg sei, ich müsste mich jetzt umbringen. Und der Gedanke, entweder Selbstmord oder du musst etwas tun, ist natürlich einer, da ist es dann gar nicht mehr so schwierig, etwas Energisches und völlig Alternatives zu tun. Und nun hatte aber auch der Faden zu Berlin und zum Berliner Kultur nicht gänzlich abgerissen. Ich war immer noch verbunden mit dem Argument und mit dem Argumentherausgeber Wolfgang Fritz Haug.
Der Zeitschrift, das Argument.
Der Zeitschrift, das Argument, wo wir im Argumentclub waren und gemeinsam Bücher lasen und ebenfalls diskutierten und so, war ich immer noch verbunden und wir schrieben uns Briefe und er kam mich besuchen und wir diskutierten das und stellten fest, noch mehr als der Sozialismus und die Politik verbindet uns eigentlich doch auch, dass wir gern zusammenleben würden. Wir liebten einander sehr und ich raste mit Kind zu ihm.
Das heißt, Ihr Lebensgefährte bis heute, Ihr Mann, der Wolfgang Fritz Haug, der marxistische Philosoph, der hat Sie damals, wenn man so will, gerettet. Weil als alleinerziehende Mutter, glaube ich, in der Mitte der 60er Jahre, als Studentin in Berlin, das wäre, glaube ich, wirklich schwierig geworden.
Nee, das wäre gar nicht gegangen, weil ich bin ja in Köln, es war ja katholisch und die Scheidungsgesetze waren damals sehr streng. Und das heißt, ich bin schuldig geschieden, ich habe meinen Mann böswillig verlassen. Er war nicht mal zur Verhandlung da, weil ich so schuldig war. Und ich hätte das Kind nicht bekommen.
Das
und
das hätte ging Ihnen, das
auf überhaupt gar keinen hatte. Fall, sodass ich nicht nur so gleich zu Wolf Haug zog und in die kleine Studentenwohnung, wovon hätte ich mir Wohnung und Miete leisten können, von nichts fertig gemacht, kein Studienabschluss, gar nichts, es wäre nicht gegangen, so wäre es sozial nicht gegangen, emotional nicht, ich hätte das Kind nicht bekommen. Die Fürsorgerin vom Jugendamt, die kam, um zu sehen, ob das Kind nicht unmoralisch aufgezogen wird.
Tatsächlich, ja.
Natürlich, weil ich ja nicht mit dem Wolfgang Fritz Haug verheiratet war, als ich zu ihm zog, sondern ich kam direkt aus Köln und war noch verheiratet mit Peter Laudern. Und sie kam und sie guckte, ob das Kind irgendwie, und das Kind ausgerechnet, an dem Tag kam es die Treppe runter, untenrum nackt, aber 2 Jahre alt. 2 Jahre alt. Sie kam aus dem Mittagsschlaf und war noch nicht Arzt. Und sie guckte es liebend an und sagte, selbstverständlich kriegen Sie das Kind. Das doch, wollen wir doch mal sehen. Dass das, so geht es ja nun nicht, dass Sie irgendwie davon benachrichtigt. Ich schreibe Ihnen sofort ein Gutachten, dass das Kind absolut großartig in dieser Gegend aufgehoben ist.
Es war 1965, wenn ich richtig gerechnet habe, dass Sie wieder nach Berlin zurückgekommen sind. Das war natürlich ja, wenn man so will, ja, die Vorzeit der Studentenbewegung. Und es war natürlich auch eine Zeit der neuen gesellschaftlichen Entwürfe. Und man las Marx und Engels und die kritische Theorie von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer ist schon an die Universitäten geschwappt. Dann gab es die alten Granden, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Erich Fromm. Trotzdem, Frigga Haug, mal ganz banal gefragt, oder wieso kam es, dass Sie solch einer entschiedenen Marxistin wurden? Man kann ja auch Sozialistin sein, man kann Sozialdemokrat sein. Sie haben ganz früh gesagt, ich bin Marxistin. Sich bekannt, vorhin sagten Sie schon, es hat Ihnen auch verdammt nochmal die Karriere ziemlich verhagelt, dieses entschiedene Bekenntnis. Wieso eigentlich Marxistin?
Übrigens, im Sozialistischen Studentenbund las man noch nicht Marx und die Ach. Studentenbewegung las auch noch nicht Marx, sondern die
da
Sache
sehen Sie ist, mal, da habe ich ein ganz romantisch verklärtes Bild.
Richtig, das, die Sache ist chronologisch ein ganz bisschen anders. Es ist richtig, dass Marcuse aus den USA kam und brachte uns bei Sit-In und Go-In und solche Sachen und dass die kritische Theorie eine Rolle spielte, aber die Studentenbewegung wollte eine andere Universität ohne Autoritäten. Dies machen wir alles selbst. Das Studium machen wir alles selbst. Aber ich kam zu diesem Zeitpunkt nicht aus der Studentenbewegung, sondern aus der Anti-Atom-Bewegung 10 Jahre früher. Ich bin also keine 68erin, sondern eine 58erin. Das war die die Bewegung, aus der dann der Ostermarsch wurde, die Bewegung gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, haben wir demonstriert und auf den Straßen, auf dem Kudamm gesessen, 200, eine Riesenblockade oder 20 oder so. Kurz die Zeitschrift, das Argument waren die Flugblätter gegen Atomwaffen, atomare Aufrüstung, Atomversuche in der Sahara etc. Das ist unsere Herkunft. Als die Studentenbewegung 68 kam, wir waren SDSler und gegen Atom und machten das Argument. Das hieß inzwischen Zeitschrift für Probleme mit der Gesellschaft. Mhm. Weil wir inzwischen da drin, gab es den Algerienkrieg, es gab die Polenfrage, es gab den Antisemitismus, Schule und Erziehung mussten umgeändert werden, Sexualität und Herrschaft mussten zusammengefügt werden als etwas, was einen inneren Zusammenhang hat, was wir studieren, um die Emanzipation der Frau. So hießen die ersten Hefte Sexualität und Herrschaft, Emanzipation der Frau 1, 2 und 3 und so. Da kam ich dazu, das waren Riesenveranstaltungen im Theatersaal der Freien Universität Berlin und niemand hatte jemals Sex und Herrschaft zusammengehört. Das eine sprach man nicht, das andere wusste man, kam von oben. Das gehörte nicht zusammen, aber wir machten das und das war außerordentlich aufregend. Und man sieht jetzt, ich sage das so schnell und gedrängt, weil man sieht, dass wir aus einem großen, aufbrechenden Forschungszusammenhang kamen, wo wir alles ändern wollten. Aber die Studentenbewegung kam und wollte das alles ändern, sofort, nicht mit großen Forschungen und mühsamen Untersuchungen und Stunden, jahrelang und so weiter sich vergraben. Sie wollten es sofort. Und sie konfrontierten, Dutschke war bei uns im Argumentzeit, und sie konfrontierten, sie wollten die Polizei und die Bürger herausfordern, um den Umsturz jetzt zu machen. Und dann gab es die Riesenschlacht am Tegeler Weg, wo alle Steine warfen. Und wir sagten, wir waren 10 Jahre älter, das muss man dazu denken. Die ganzen Studenten, die ganze Generation geht in die Illegalität. Wir müssen das verhindern. Wir machen was anderes. Marx. Wir studieren Marx. Dann wissen wir, wie die Gesellschaft zusammenhängt und was wir wirklich tun müssen. Und wir haben das Marx-Studium jetzt eingeführt, 68. Und haben dann praktisch auf eine ungeheure, erfolgreiche Weise 1000. Wolf hat gerade heute Morgen erzählt, dass er über 1000 mehrere tausend Studenten bei ihm durch den Kapitalarbeitskreis und Lesekurs gegangen sind. Und ich habe Kapital gelehrt bei den Frauen in der, im Psychologischen Institut. Überall haben wir Marx gelesen. Und dann war ich natürlich eine Marxistin so richtig von Grund auf, weil alle Probleme mussten durch die Marx-Sonde betrachtet werden.
Aber dass diese Philosophie ja auch politische Praxis wurde und in einer derart menschenfeindlichen, autoritären, massenmörderischen Praxis auch dann verankert wurde in der Sowjetunion, in China später. Wie haben Sie sich damals damit auseinandergesetzt? War das gar kein Thema für Sie? Oder sagten Sie, naja, das eine ist die Theorie und das andere ist die falsche revolutionäre Praxis?
Überhaupt nicht so, weil wir hatten ja die DDR bei uns immer, nicht? Und wir haben die Bücher und Schallplatten und so weiter, die DDR war für uns sozusagen der Sozialismus im Werden. Das konnte noch was werden. Und das ist ja auch bis heute so, dass wenn man sieht, was für Errungenschaften sie hatten im Schulsystem, in, zum Beispiel für Mütter mit Kindern. Mhm. Alle diese DDR-Frauen hatten sehr, sehr jung die Studentinnen, Kinder. Das machte gar nichts. Ich konnte nicht mit Kind studieren. Mhm. Aber die zwei Kinder machte überhaupt nichts. Der Staat unterstützte sie. Die Klamotten waren furchtbar billig. Die kriegten Räume, die kriegten eine Wohnung. Das wurde unterstützt. Und so sahen wir, dass dieses und dann Soziologie. Soziologie in der DDR war, um die Bedingungen der Arbeiter zu verbessern. Das wollte ich. Das wollte auch dort studieren. Also hatten wir die DDR vor Augen, die war gleichzeitig etwas grau und etwas nicht so leuchtend wie das Studentenleben. Aber gleichzeitig gingen die Wege, von denen wir dachten, die sind richtig und da wollen wir mitmachen. Mhm. Bei der Sowjetunion, da kam die Kunde zu uns nicht damals so sehr. Und diejenige, die kam, haben wir gedacht, das ist üble Propaganda. Das ist so nicht. Und China kannten wir sowieso nicht. Mhm. Außerdem verstritt sich China ziemlich bald mit der Sowjetunion. Das war zu viel zum Studieren.
Aber ich meine auch die DDR. Sehen Sie mal, Frigga Haug, wenn Sie mit Ihrem Mann, sagen wir mal, hoffnungsvoll in die DDR aufgebrochen werden, um zu sagen, hier wird der wahre Sozialismus gelebt und hier lehren wir jetzt Marxismus, Leninismus. Nach 2 Jahren hätte man sie wahrscheinlich eingebuchtet.
Vorher.
Vorher, ja.
Ja, sofort. Ja, relativ sofort, weil unsere Vorstellungen, was eigentlich das ist und wie es geht, waren nicht irgendwie nicht geprüft an der Wirklichkeit, sondern an den Gedanken über die Wirklichkeit. Wir haben ja die Bücher gelesen. Das ist übrigens wirklich eine relevante Frage, weil ich wollte ja studieren, ich wollte ja meine Dissertation schreiben über die Entwicklung der Arbeit bis zu den russischen Subotniks und dachte, das ist ein ganzes Volk aufgebrochen, freiwillig zu arbeiten. Ich wollte Arbeit immer vermeiden. Die wollen freiwillig arbeiten und zwar nur, um die Gesellschaft zu verbessern. Das ist unglaublich. Das muss ich studieren. Das ist meine Perspektive. Das will ich. Das habe ich bis heute, diese Gedanken. Ne? Und dann ging ich und holte mir die Bücher, die stehen jetzt noch da. Das sind meterlang Erziehung zur Liebe, zur Arbeit. Das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Diese grauenvolle Bücher, einer wie der andere. Es wurde ihnen eingetrennt, sie wurden dressiert und so. Und ich konnte das, ich musste das aufgeben. Und das Kind bekam ich zufällig. Also, und dann dachte ich, wenn ich jetzt das Kind bekomme, dann kann ich ja vielleicht später promovieren. Mhm. Aber diese Promotion, die ganzen Unterlagen sind immer noch da, habe ich fallen gelassen.
Es wurde eine andere Promotion, die dann ein richtiger Bestseller wurde. Davon gleich mehr. Jetzt, glaube ich, passt aber wunderbar die Ballade vom Wasserrad von Hans Eisler, die Sie sich auch gewünscht haben und auch mit dieser Aufnahme von Hans Hodig, die Sie netterweise selbst mitgebracht haben. Ja, die Ballade vom Wasserrad, das ist natürlich auch eine klassische Arbeiter-Marxismus-Ballade, oder? Für Sie immer gewesen.
Ich bringe immer die Lieder von Hans Hodek, von dem ich möchte, dass viele ihn noch hören können. Wir überlegen, ob wir das vielleicht wieder auflegen, denn der litt unter Schlaflosigkeit und gleichzeitig hat er bei der Enttäuschung, dass das in den DDR überhaupt nichts wurde, hat er sich 89 umgebracht, sodass man niemand ihn mehr hören kann. Und wir haben diese Zeugnisse von ihm, ein so begeisterter Eisler, Liedersänger, so ein begeisterter Sozialist. Und er hat aber in den USA eine Reise gemacht bei Elvis Presley und Hans Eisler. Fantastisch.
Und dann spielte ich ihm noch das Wasserrad vor.
Von den Großen dieser Erde melden uns die Heldenlieder, steigend auf so wie Gestirne, gehen sie wie Gestirne nieder. Das klingt tröstlich und man muss es wissen, nur für uns, die sie ernähren müssen, ist das leider immer ziemlich gleich gewesen. Aufstieg oder Fall, wer trägt die Spesen? Freilich dreht das Rad sich immer weiter, das, was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das leider nur, dass es das Rad halt ewig treibt.
Die Ballade vom Wasserrad von Hans Eisler und Bertolt Brecht hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute, die Philosophin Frigga Hauck, hat sich dieses Stück gewünscht. Hans Hodek hat gesungen und gespielt. Sie haben einmal Bertolt Brecht als einen lebenslangen Lehrmeister bezeichnet, Frigga Hauck. Was hat er Ihnen denn beigebracht?
Eigentlich hat er mir beigebracht, wie man mit Widersprüchen hantieren kann. Wie man etwas, was nicht einfach ein Gegensatz ist wie schwarz oder weiß, sondern einander ausschließt, wie man das zusammenbringen kann auf eine heitere Weise, was ja doch eigentlich eine Katastrophe ist, wenn Sachen sich widersprechen, die man will, zum Beispiel man möchte keinesfalls allein sein, aber niemals mit jemandem zusammen sein, das so in dieser Weise, oder fällt mir jetzt gerade kein plastischer Widerspruch. Doch, es gibt einen plastischen Widerspruch, wo eine Frau zum Psychiater kommt und sagt, ich kann keine Sekunde mehr mit Egon zusammen sein. Sagt er, ist auch kein Problem, lassen Sie sich scheiden. Sagt sie, aber ich kann auch keine Sekunde ohne ihn sein. Ein Widerspruch. Und zwischen unserem Gefühlsleben, was wir, unserem Begehren, an unseren Hoffnungen und sowas und dem, was wir vernünftig halten und denken können und so, dass wir aufbrechen, gibt es fast immer einen Widerspruch. Und wie es macht man dann? Dann gibt es eine mögliche Lösung, ist, man geht nur noch den Vernunftweg. Das ist leider ziemlich traurig. Oder man geht nur den Gefühlsweg. Das ist leider ziemlich, es ist wie zu viel Eis essen. Das geht auch nicht. Also, wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man die Kraft der Vernunft und die Kraft des Gefühls zusammen? Das lehrt Brecht für mich. Und ich brauche den praktisch immer, wo ich mit vielfältig anderen Menschen, mit Arbeitern, mit Frauen, mit wo immer ich in schulender Absicht und aufklärender Absicht unterwegs bin, gibt es immer von mir eine Kopfgymnastik mit Brecht.
Vorhin haben Sie schon erzählt, Frigga Hauck, dass Ihr doch überzeugter Marxismus, den Sie vertraten, Ihnen ziemlich die akademische Karriere verhagelt hat. 1971 haben Sie ja Diplom gemacht, 1976 promoviert, sich 1978 habilitiert, aber eine ordentliche Professorenstelle blieb der Marxistin Frigga Hauck verwehrt. Es hat dann noch 17 Jahre gedauert, haben Sie, glaube ich, mal ausgerechnet, bis es dann wirklich soweit war. Sie hätten aber, glaube ich, auch eine, ja, vielleicht sogar publizistische, nicht-akademische Karriere einschlagen können, denn damals Ihre soziologische Diplomarbeit über Rollentheorie erschien als Taschenbuch im S. Fischer Verlag, verkaufte sich 70.000 Mal, das muss man sich mal vorstellen. Hatten Sie nicht dran gedacht, vielleicht doch einfach ja Publizistin zu werden, oder war das damals noch gar nicht so auf dem Schirm eines Berufswegs?
Nein, ich hab nicht daran gedacht, weil ich hatte zwar nicht irgendwie eine gestanzte Vorstellung, das und das möchte ich werden, sondern ich ging den Weg mit Menschen. Und ich habe von ganz klein ab, von wirklich ganz klein, mit meinen kleinen Brüdern, immer die anderen in die Welt eingeführt. Das fand ich großartig. Ich erzählte ihnen Märchen, später erzählte ich ihnen Fabeln und Geschichten zum Lernen. Und dann in der Schule wurde ich Klassensprecherin. Dann habe ich die Kinder, die aus dem Waisenhaus waren, zum Spazieren geführt, um ihnen die Natur zu erklären. Und dann an der Universität habe ich mit dem Sozialistischen Studentenbund, mit der Zeitschrift Argument, schon das Schreiben begonnen. Aber was ich eigentlich wollte, eigentlich Zeit meines Lebens bis heute, ist Lehren. Lehren, finde ich, das ist der großartigste Beruf, den es überhaupt gibt. Und der schwierigste zugleich, weil man ja als Lehrende anknüpfen muss an das, wo die Einzelnen sind und was sie bewegt. Man muss es herausfinden und dann kann man es ihnen nicht sagen und hinterher sind sie besser, sondern man muss einen Weg finden, sie zu überzeugen, sich selbst zu belehren. Anders geht es nicht. Und infolgedessen war das meine Aufgabe. Ich musste Methoden finden, wie es geht. Ich habe mehrere schöne Methoden, mit Widersprüchen umzugehen, wie man ein Interview ganz anders macht, als nämlich in eine Forschung verwandelt und wie man alle möglichen Menschen zusammenschließt und immer mit allen Gruppen, egal wo, welche Voraussetzungen sie haben, Forschungsprojekte, beginnt über ihr Leben und anschließend werden sie handlungsfähiger. Das war mein Ziel und das ist es geblieben. Ich habe da nie einen Millimeter woanders mich bewegt. Es ist mir kein Problem, überall in Zeitschriften zu schreiben. Das tue ich auch, sieht man ja an dieser Riesenliste. Nicht nur im eigenen Verlag, aber das ist, erleichtert es der eigene Verlag, weil ich kann einfach machen, was ich will und veröffentliche es dann dort. Aber Lehren und Lernen gehört für mich zusammen. Deswegen ist auch eine größere Studie für mich, ist das, wie lernt man denn eigentlich? Damit das Lehren ja auch einen Sinn hat, muss ja eine Vorstellung davon da sein, wie die einzelnen Menschen lernen. Und das ist auch ein Riesenstudium, was man dazu voraussetzungsweise braucht, weil das zugedeckt ist von behavioristischen Lerntheorien. Das sind die mit Dressur und Auswendiglernen.
Frigga Haugfert, in den letzten 2 Jahren waren Sie viel gefragt, auch von nicht-akademischen Interviewpartnern oder Medien im Verlauf der MeToo-Debatte, nämlich. Denn etliche Journalisten haben sich daran erinnert, dass Sie, Frigga Haug, vor über 30 Jahren schon das Thema Frauen als Opfer reflektiert hatten im Rahmen Ihrer feministischen Forschung. Sie werden sich wahrscheinlich gerade jetzt in unseren aktuellen Zeiten viel an früher erinnern, an diese Zeit, als Sie damals schon drüber nachgedacht haben. Was war damals eigentlich die Position die Perspektive, unter der Sie dieses Thema reflektiert hatten?
Ich kam aus Köln vom Land zurück und 68 kam und es kam der, kam auch Frauen, der Aktionsrat zur Befreiung der Frau bildete sich und überall versammelten sich Frauen und erzählten schreckliche Geschichten einander, wie sie von ihren Männern geschlagen und betrogen und behindert werden und mit ihnen nicht mehr leben können und so weiter, eine nach der anderen. Und ich dachte, ich muss in diesen Aktionsrat gehen, weil ich mit dem Kind so verloren war und jetzt endlich weiß, dass es doch nicht einfach bloß Menschen gibt und die brechen auf in die Welt mit großen Augen und können dann alles machen, sondern es gibt tatsächlich Frauen und Männer und Frauen, wenn sie Kinder bekommen, sitzen einfach in der Falle und können nichts mehr machen. Und infolgedessen muss ich jetzt etwas tun, sowohl für mich als auch für die anderen Frauen. Und ich schließe mich ihnen an. Wir machen es gemeinsam. Und sie jammerten und sie waren für mich ein solcher Schrecken. Ich saß zwischen ihnen und dachte, noch weiter solche 10 Geschichten. Und niemand wird mehr irgendetwas tun wollen, denn es ist ja grauenvoll, wenn alle in der Mördergrube sitzen und nur noch geprügelt werden. Und schrieb also, überlegte, wie denn das eigentlich sein konnte und schrieb also für die erste Volksuniversität in West-Berlin, die wir gegründet hatten, Wissen ins Volk bringen, war die Idee da drin, schrieb ich einen aufrüttelnden Vortrag, der hieß, sind Frauen eigentlich Opfer oder sind sie, oder was? Das war die Frage, oder was denn? Sind denn alle Frauen Opfer? Das ist doch, wenn man widerspenstig ist, wie ich Zeit meines Lebens war, ist das doch eine absolut gemeine Unterstellung, dass es ein ganzes Geschlecht gibt, was über Jahrhunderte nichts tut, sondern einfach bloß da sitzt und wird geopfert und tut nichts dagegen. Die wehren sich nicht. Was soll denn das für eine Idee sein? Die Idee muss falsch sein. Und Marx hat mich sofort daraus gerettet. Zu dieser Zeit hatte ich so viel Marx doch schon gelesen. Nämlich die Menschen, sehr schlicht, die Menschen machen ihre Geschichte selbst, wenn auch nicht aus freien Stücken. Und Rosa Luxemburg macht daraus, die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Die Betonung ist die Tat. Und dann ist es doch ganz einfach. Der Gedanke theoretisch ist ganz einfach. Wenn alle Menschen ihr Leben selber produzieren, dann, wenn man unterstellt, dass auch Frauen Menschen sind, produzieren sie ebenfalls ihre Geschichte. Also müssen wir sehen, wie kommen sie eigentlich in diese Position, wo sie gelähmt sind, auf dem Land sitzen, ein Kind haben, nicht wissen, was weiter, wo sie ihre Pläne aufgeben müssen, wo sie plötzlich einwilligen und sagen, gut, ich bin jetzt Ehefrau und Mutter und das reicht mir eigentlich. Und wenn es ein Sender ist, kann ich auch noch zu Partys gehen und ab und an dort eine kleine Sprechrolle übernehmen und so. Oder die Männer tauschen und die Frauen tauschen, wie das so üblich ist. Das kann ich dann alles machen und das ist mein Leben. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass ich damit nichts zu tun habe und ich muss ja raus. Ich muss raus sofort. Und es muss doch allen so gehen. Und habe also diesen schlichten Satz, Frauen sind Produzentinnen ihrer eigenen Geschichte. Wenn man nicht unterstellen wird, dass es eine Militärdiktatur mit Gewehren und Soldaten hintergibt, muss man damit rechnen, dass sie die Geschichte von sich selbst mitproduziert haben, dass sie selbst auf jeder Stufe ihres Lebens eingewilligt haben und zugestimmt haben. Und also ist unsere Politik ab sofort nicht heulend zusammenzusitzen und MeToo zu schreien, sondern zu prüfen, wie haben sie das gemacht, die Erinnerung aufzurufen, historisch kritisch rückwärts zu gehen und gemeinsam rauszukriegen, wo haben wir die Weichen, welche alternativen Wege waren möglich, wie hätten wir gehen können. Das war die Geburtsstunde von Erinnerungsarbeit. Die Methode ist weltweit rezipiert. Es gibt bis heute, also jeden Tag, kommen Einladungen zur Erinnerungsarbeit, treffen sich und es gibt einen Lehrstuhl in Australien. Ich wurde in den USA eingeladen mit Erinnerungsarbeit, weil durch die Frauenbewegung ging wahrhaft ein Ruck. Das hieß, das Buch ist erschienen, das Buch, was wir schrieben, Sexualisierung der Körper, das kann man auch Vergeschlechtlichung der Körper nennen, wurde sofort ins Englische übersetzt und damit war es in der Welt. Und es ist mein absoluter bester Opfertäter. Dieser Vortrag von 7 Seiten wurde in 8 Sprachen übersetzt und kam überall an. Und alle sagten, genau das ist es. Jetzt wissen wir, was wir tun wollen. Es gab einen Elektrostoß durch die Mengen. Und es ist selbst heute so, wenn ich irgendwo hinkomme, dann sagen die Frigga, Haug, sag mal, hast du nicht damals die Kritik der Rollentheorie geschrieben? Hast du nicht damals Opfertäter? Und so weiter.
Unterbrechen wir nochmal für Musik. Rieger Haug, jetzt wieder Klassik in der Fremde, das Lied von Robert Schumann, der Text von Josef von Eichendorff. Große deutsche Romantik, die Sie lieben, Frau Haug?
Das ist doch die gleiche Gestimmtheit, das Heimat und Zuhause sein, auch das Vaterland, dies, was in den anderen Fragen und Liedern schon anklang, das ist doch nicht so, dass das keine Sehnsucht ist von uns, dass wir nicht Familie wollen, dass wir nicht Kinder wollen, dass wir nicht Mütter sein wollen, sondern all dieses und oder nicht lieben wollen gar. All dieses ist doch mit großer Hoffnung besetzt und gleichzeitig vernünftig und kritisch beäugt von allen Seiten. Und was muss eigentlich geschehen, dass wir diese Gefühle leben können und wie muss die Welt sein, in der diese Gefühle möglich sind und der Menschen einander lieben können, ohne sich zu fragen, wie viel Geld bringt er mir oder sie mir oder ist sie auch repräsentativ genug für meine Stellung oder können meine Kinder einen Porsche bekommen zum Geburtstag, zum 18. oder was immer, diese entsetzlich utilitaristische, also diese entsetzliche Welt, wo alles in Geld und in Sekunden ausgerechnet wird, die nicht für die einzig mögliche Welt zu halten, sondern eine, in der Träume wirklich werden, ist doch das, was die Romantik gleichzeitig sowohl in der Musik, die wir hören werden, deutlich macht, als auch als Sehnsucht beantwortet, die nicht eingelöst ist, die also einen auch Hoffnung gibt, dass man weiter auf diesem Weg gehen würde.
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber
Dietrich Fischer-Dieskau hat es gesungen, Gerald Moore hat es gespielt, das Lied In der Fremde von Robert Schumann aus dem Liederkreis Opus 39. Musik für Frigga Haug, die Philosophin, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk zu Gast. Frigga Haug, weltberühmt sind Sie geworden. Überall werden Sie eingeladen, halten Vorträge. Jetzt auch, wenn wir uns hier treffen in Berlin, denke ich, wird es ein Thema sein, nämlich ein Lebensthema, der marxistische Feminismus. Sie haben vor 4 Jahren, jetzt 2015, noch einmal eine große Monographie veröffentlicht, mehrere hundert Seiten. Ein Kapitel heißt »Feministisch arbeiten mit Marx«. Wie arbeitet man feministisch mit Marx? Wenn Sie uns eine Kurzfassung geben können, viel Zeit haben wir nämlich gar nicht mehr.
Das ist fast nicht möglich. Also Marx anzufangen zu lesen, ist eine große Erweckung. Dann kommt die Frauenbewegung und sagt, wo ist denn eigentlich unsere Arbeit in der Kritik der politischen Ökonomie, in der die Arbeit in der Industrie, in Manufaktur erst, dann Industrie und in der Lohnarbeit, wo ist denn unsere Arbeit, wo sind denn die Hausfrauen, wo sind denn die Fürsorgenden, die Pflegenden, Praxen, das, was wir Tag und Nacht tun, warum ist das da nicht drin, wieso soll das eine Gesellschaftsanalyse sein, wenn wir da alle gar nicht drin vorkommen, hat Marx eventuell den falschen Arbeitsbegriff. Zu dieser Zeit war ich schon glühend Marxistin, als diese ketzerische Gegenfrage aus der Bewegung gestellt wurde und musste darüber nachdenken, wo gehört denn eigentlich wirklich die Arbeit, die Vielfache, die, wie wir wissen, eigentlich mindestens die Hälfte der menschlichen Arbeit ausmachenden Tätigkeiten der Frauen in der Welt hin, wenn wir Welt erklären, wo setzen wir die hin? Und das Marx nochmal nachlesen, gibt es eine ganz witzige Stelle in der deutschen Ideologie bei ihm. Da sagt er, die Menschen sind tätige Wesen, sie produzieren sich selbst. Dann fangen sie an, andere Leben zu produzieren. Kurz, sie setzen Kinder in die Welt. Diese werden organisiert in der Form der Familie. Die Familie hat hier schon ganz die gleichen Merkmale, wie sie für die Ökonomie im Großen vorkommen. Indem sie nämlich Verfügung über fremde Arbeitskraft ist. Das ist absolut der Schlüssel. Das ist für zu begreifen, wo gehört denn das dann hin? Da ist also Verfügung über drin, über Arbeitskraft. Da müssen Unfreie und Freiere sein, die verfügen können, die nicht verfügen. Es macht die Arbeitskraft geeignet, in die Lohnarbeitsform zu gehen und ausgebeutet zu werden. Es macht die Frauenarbeit geeignet, unter die Herrschaft männlicher Verfügung zu kommen. Und so also kann ich aus Marx heraus den Stellenpunkt der Frauen in der Gesellschaft geradezu weltweit weiterentwickeln. Und natürlich ist das innerhalb von Marx nicht geschehen. Er tut das nicht. Er lässt das beiseite. Er sagt, es ist insofern, es geht der Satz weiter, muss die Geschichte der Industrie immer gleichzeitig verfolgt werden. Aber er sagt nicht mit zugleich mit der Entwicklung der menschlichen Reproduktion, sondern nur gleichzeitig insgesamt. Und infolgedessen hat er das überhaupt kaum berücksichtigt. Also müssen wir das nachtragen. Also ist das ein Forschungsauftrag an uns. Und jetzt erst muss ich eigentlich ein Rieseninstitut gründen, marxistisch-feministischer Art, um den Marxismus richtig lebendig zu machen.
Gegründet haben Sie schon die Marxistisch-Feministische Internationale. Frigga Haug, wir müssen uns verabschieden. Und wir verabschieden uns mit einer Dusche, so haben Sie es genannt vorhin, mit Johann Sebastian Bach. Hört er ein Choral morgens an und es ist wie eine Dusche. Aus dem Kantatenwerk werden wir hören den Choral, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und mit diesem Choral ist vielleicht auch noch die Frage verbunden, wie wird Frigga Haug eigentlich auf einem Kirchentag begrüßt? Dort halten Sie nämlich regelmäßig oder haben Sie in der Vergangenheit regelmäßig Vorträge gehalten.
Das hängt witzigerweise mit der Einsamkeit in Köln beim Sender zusammen. Ich lernte dort Dorothee Sölle kennen. Sie wurde meine Freundin und sie verkörpert die Befreiungskirche. Sie ist leider schon lange tot, aber die, die Kirche der Befreiung und machte mich auch bekannt mit den Theologen, Befreiungstheologen in aller Welt. Und übrigens hat sie nie verstanden, dass ich die Befreiungsbemühungen ohne die Kirche machen wollte, weil sie sagte, du musst doch aber anerkennen, dass es die Schöpfung gibt. Und tatsächlich hat es eine Aktualität, weil die Ökologiefrage ja wirklich ganz brennend von uns bearbeitet werden muss. Aber für mich hat es bedeutet, dass ich von Stund an geradezu von ihr und aus dem Kloster geklauten Benediktinermönch Stefensky Kirchentage bestritten habe, Bibellektüre vor 2000 Menschen in der Mercedeshalle, völlig so viele Widersprüche in einem. Und ich wurde zu jedem Kirchentag eingeladen, weil man mir sagte, es ist nicht, wie ich dachte, dass es besser ist, ein schwarzes Schaf zu retten als lauter Grau-Weiße, sondern weil sie in mir die ähnlichen Bestrebungen der Menschenliebe und Menschenbefreiung fanden.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Frigga Haug. Und wir hören jetzt noch das Leonhard-Konsort, den Knabenchor Hannover in der Leitung von Gustav Leonhard mit dem Choral Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, von Johann Sebastian Bach. Und damit verabschieden sich die Zwischentöne für heute. Am Mikrofon war Joachim Scholl. Dankeschön fürs Zuhören. In der nächsten Woche wird sich meine Kollegin Tanja Runow mit Barbara Schock-Werner unterhalten, der Kunsthistorikerin und früheren Dombaumeisterin in Köln. Wir wünschen jetzt noch einen angenehmen Tag, eine gute Woche. Bis bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.